Ein halbes Jahr vor den Paralympics in Mailand Cortina wollen wir mal einen kleinen Überblick schaffen, was bei wem von unseren 5 Athletinnen und Athleten, die wir begleiten, wie, wo los ist. Und wir sprechen außerdem mit dem Chef de Mission des deutschen Teams, Dr. Karl Quade, welche Baustellen noch offen sind und wie die Lage vor Ort in Italien ist. Los geht's! Mit dem Kopf sind einige von euch vielleicht noch in den Sommerferien und wir hoffen auch, ihr habt euch gut erholt oder tut das noch, aber jetzt wird es Zeit für Schnee. Wait, what? Wie passt denn Schnee in das leichte Sommerfeeling? Fangen wir erstmal von vorne an. Ich bin Philipp Wegmann und dieser Podcast wird wie immer präsentiert von der Sparkassen Finanzgruppe. Ja, Schnee und Eis nach dem Sommerurlaub, das ist für unsere 5 Athletinnen und Athleten normal, denn die Saison, die startet so langsam aber sicher wieder richtig durch. Hören wir uns doch erstmal an, wie es bei den 5 gerade so aussieht. Zum Beispiel Annalena Forster, die ist schon wieder fleißig am Skifahren.
Wir haben jetzt wieder angefangen, auf Schnee zu trainieren. In der Phase stecke ich gerade. Das heißt, Athletiktraining läuft zwar auch noch, wenn wir daheim sind, aber der Fokus geht jetzt wieder mehr auf Skifahren, Skitechnik, genau, da wieder reinkommen. Und ja, unsere Saison und also unsere Wettkämpfe beginnen dann im Dezember.
Für Annalenas Teamkollegen Leon Gensert lief der Auftakt im Schnee alles andere als rund. Eigentlich wollten wir euch hier Sprachnachrichten von ihm vorspielen, in denen er voller Optimismus und Energie in die neue Saison startet. Aber dann mussten wir noch spontan und kurzfristig reagieren, denn uns hat das hier erreicht.
Also ich hatte jetzt am Wochenende in Saas-Fee einen ziemlich blöden Skiunfall. Das war unser erster Lehrgang mal wieder in den Bergen. Davor waren wir nur in der Skihalle. Und es war der zweite Tag Riesenslalom-Training oder der dritte Tag. Und prinzipiell lief auch alles gut. Das Training war bis dahin auch echt gut. Und dann hatte ich einen Trainingslauf, in dem ich gestürzt bin, aber es ist eigentlich nichts passiert und ich bin weitergefahren. Und dann wollte ich auf den Ziehweg unten rüberqueren und habe dann beim Fahren gemerkt, als ich dann meinen linken Krückski wieder belastet habe, dass der einfach verbrochen ist. Unter meinem Griff ist der mir abgebrochen. Und dann hatte ich nur noch einen Krückski in der Hand und habe irgendwie versucht noch zu bremsen, habe aber schon recht schnell gemerkt, dass es gerade nicht so gut läuft, habe mich dann eigentlich nur noch auf den Aufprall vorbereitet und ja, bin dann mit meiner linken Schulter auf den Schnee aufgeprallt und der war leider ziemlich hart. Ja, habe dann auch direkt gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt, wurde dann mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen und dann am nächsten Tag operiert.
Immerhin, die OP lief gut. Leon hat jetzt eine Metallplatte auf sein Schlüsselbein gesetzt bekommen, aber er ist schmerzfrei. Der Blick nach vorne ist aber natürlich auch noch ein bisschen unklar.
Ja, wie die nächsten Wochen oder Monate aussehen, weiß ich leider noch nicht genau. Das wird sich dann auch zeigen, je nachdem, wie schnell der Knochen wieder zusammenwächst, wie schnell ich wieder meinen vollen Bewegungsumfang auf der linken Seite erreichen kann und wie schnell dann auch wieder der Aufbau von der Muskulatur vorangeht. Das sind jetzt noch so Faktoren, die noch nicht so ganz eindeutig vorherzusagen sind. Aber ich glaube, dass ich auf jeden Fall in gutem Kontakt mit meinem Mannschaftsarzt und Physios und was auch immer, dass wir das recht schnell wieder hinkriegen und irgendwie versuchen kann, den Trainingsrückstand aufzuholen.
Kopf hoch, Leon. So wie wir dich kennen, lässt du dich von so einem Unfall nicht unterkriegen und kämpfst dich zurück. Wir begleiten Leons Weg durch die Reha und zurück auf die Piste, natürlich hier in den nächsten Wochen und Podcast-Folgen. Wir wechseln zu Lynn Katzmeier. Für sie geht es mit großen Schritten auf die neue Saison zu. Die 18-jährige Biathletin und Langläuferin hat ihr letztes Schuljahr vor sich und vor allen Dingen 2 Highlights in dieser Saison.
Ja, zur neuen Saison gibt es ziemlich gute Neuigkeiten. Und zwar gibt es 2 Heimweltcups für uns. Einmal ein Biathlon-Weltcup am Notschrei, also in der Nähe von Freiburg. Und direkt danach im Bayerischen Wald einen Langlauf-Weltcup. Und da freue ich mich natürlich total drauf, gerade auf den Heimweltcup bei uns in der Nähe von Freiburg, weil das die Strecken sind, wo wir auch immer trainieren. Und da natürlich dann auch schon Familie gesagt hat, sie kommen, also gerade meine Mutter, mein Bruder, meine Oma. Ja, da freue ich mich sehr drauf.
Lynns Weltcup-Auftakt ist dann erst im Januar, den im Dezember in Kanada, den lässt sie mit Blick auf die Reisestrapazen noch aus.
Aber einen Wettkampfauftakt gab es schon. Beim City-Biathlon in Dresden war eines der Highlights die Zweier-Teamstaffel. Da war zwar wenig Schnee, aber dafür umso mehr Stimmung.
Also es hat mega, mega Spaß gemacht. Die Stimmung in der Stadt war echt super. Also ich war ja letztes Jahr schon dabei und da war es schon super. Und dieses Jahr war es aber nochmal echt deutlich mehr Leute, deutlich mehr Stimmung. Und ja, ist schon sehr cool, wenn man dann da in dieses volle Stadion kommt und da, keine Ahnung, 5.000, 6.000 Leute jubeln. Genau, dementsprechend war ich auch sehr nervös davor. Und ja, es ist auch irgendwie sehr, also ein ja, interessantes Gefühl, mal auf so einer richtigen Straße zu laufen, also Rollski zu fahren, weil normalerweise fahren wir ja nur auf Gehwegen oder Radwegen oder so und selten auf Straßen. Und jetzt mal so auf einer asphaltierten, breiten Straße zu fahren, ist schon auch mal ein Erlebnis. Genau, und da rollt natürlich der Rollski richtig gut. Also es läuft einfach super. Man kann immer mit also richtig hoher Geschwindigkeit laufen.
Und Lynn hat den Wettbewerb einfach mal gewonnen. Zusammen mit Guide Florian Baumann und Teamstaffelpartner Serafim Drahun aus der Ukraine gab es den Platz ganz oben auf dem Treppchen. So kann es natürlich gut in die paralympische Saison gehen.
Christian Schmid muss in der Saisonvorbereitung Kompromisse eingehen. Unser Snowboarder in der Runde kann durch Vollzeitjob und Familie nicht so viel Schneezeit haben, wie er gerne hätte. Aber da wird dann eben anders kompensiert.
Ja, bei uns geht es in 2 Wochen. Das erste Mal in den Schnee, allerdings leider nicht auf dem Gletscher. Es geht erstmal über 1,5 Wochen nach Holland, nach Landgraaf in die Skihalle. Und dort findet ja auch der erste Weltcup statt, Bengtslalom Ende November. Und dann wird das erste Kontakt wieder diese Saison mit Schnee sein. Aber nach diesen 1,5 Wochen geht es natürlich so schnell wie möglich dann auch auf den Gletscher. Und dann gucken wir mal, genau, wie oft wir dann da trainieren oder wie oft es mir möglich ist, da trainieren zu kommen. Aber es mitbekommen, ganz, ganz viele Nationen sind jetzt seit 2, 3 Wochen sind die in Argentinien zum Trainieren. Das ist natürlich Wahnsinn, wenn die Möglichkeit besteht, dort trainieren zu können. Und für diese Teams, ich glaube, Amerika, Italien, alle möglichen sind da am Start, auch Kanada und so weiter. Diese Möglichkeit habe ich natürlich nicht. Nicht nur rein vom Geld her, sondern natürlich auch, wenn ich nebenher ja noch einen Vollzeitjob habe, kann ich nicht einfach noch zusätzlich zu den Rennen noch so und so viele Wochen von der Arbeit wegbleiben. Deswegen sehe ich das schon ein bisschen als Nachteil für mich. Allerdings, zumal die auch in Argentinien, muss man sagen, die haben eine eigene private Strecke, eine Crossstrecke, das ist natürlich schon ein Riesenvorteil, aber nichtsdestotrotz werden wir auch noch genug trainieren können. Wie gesagt, das erste Rennen ist erst Ende November, dann findet dieses Jahr gar nichts mehr statt, soweit ich es gesehen habe. Dann geht es erst 2026 im Januar weiter. Deswegen haben wir dann auch noch genügend Zeit, uns vorzubereiten. Und genau.
Bei Para-Eishockey-Nationaltorwart Simon Kunst geht die Freude, dass es wieder losgeht, nicht nur durch einen erschöpften Körper, sondern am Ende auch durch die Nase.
Ja, wir stecken noch absolut in der Vorbereitungs- und Aufbauphase. Das heißt, unser Trainingsplan sieht auf jeden Fall noch jede Menge Einheiten zur Grundlagenausdauer vor und jede Menge Krafttraining zum Aufbau. Insbesondere das Ski-Ergo ist sozusagen unser bester Freund. Von daher, da dürfen wir unser Herz ein bisschen auf Touren bringen. Ansonsten freuen wir uns, dass es endlich wieder losgeht mit dem Eis und seit 26. August haben wir zumindest in Hannover jetzt die ersten Eiszeiten wieder und ja, wie das immer so ist nach so einem Sommer, freut man sich doch, den Geruch des Eises wieder unter sich zu haben, der dann so schön aufsteigt. Und von daher ein vertrautes Gefühl und ein vertrauter Geruch.
Und bevor wir gleich noch mehr von unseren 5 hören und auch vom Chef de Mission des deutschen Teams, hier noch ein kurzer Hinweis. An dieser Stelle möchten wir uns bei unserem Partner bedanken. Dieser Podcast wird unterstützt von der Sparkassen Finanzgruppe. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit rund 90 Millionen Euro für Vereine, das Deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports und für die Athletinnen und Athleten vom Team Deutschland und natürlich vom Team Deutschland Paralympics. So schaffen die Sparkassen und ihre Verbundpartner viele große Momente im Breiten- wie im Spitzensport. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht. Ich habe es eben angekündigt, jetzt hören wir ihn auch, Dr. Karl Quade, Chef de Mission beim Deutschen Behindertensportverband. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben und wir starten mal direkt rein. Herr Quade, es sind keine 6 Monate mehr bis zur Eröffnungsfeier der Paralympics in Mailand. Würden Sie sagen, nur noch oder immer noch? Also wie ist die Gemütslage?
Ja, es sind nur noch 6 Monate, das geht jetzt relativ zügig. Die Athletinnen und Athleten sind jetzt in der Sommervorbereitung, teilweise noch im Trockenen, teilweise aber auch schon auf Schnee und Gletscher und so weiter. Und es geht jetzt sehr zügig. Wir sind intensiv dabei, um alles so weit vorzubereiten. Es gibt fast täglich Kommunikation mit dem OK in Mailand oder Cortina, je nachdem. Wir planen auf der einen Seite die Mannschaftsentsendung, auf der anderen Seite aber auch das ganze Begleitprogramm, Gäste und so weiter und so fort. Wir haben eine relativ neue Bundesregierung, wir haben Wechsel, was die Sportzuständigkeit angeht. Das muss alles berücksichtigt werden und das ist sehr viel Arbeit, die verschiedene Bereiche im Verband im Moment haben.
Vielleicht können wir da noch mal kurz ein bisschen genauer drauf eingehen. Sie sind seit den 80er Jahren ja eigentlich aus dem paralympischen Sport nicht mehr wegzudenken, sind jetzt zum 16. Mal Chef de Mission. Was genau bedeutet das dann? Also wenn wir jetzt mal so auf dieses Saisonhighlight 2026 gucken, was sind da so tagtäglich Ihre Aufgaben, die Sie da wirklich jetzt erfüllen? Mit vor allen Dingen dann jetzt meinetwegen auch in diesem letzten halben Jahr, aber auch so ein bisschen allgemein.
Gut, die Aufgaben teilen wir uns auf innerhalb des Verbandes, vom Präsidenten bis hin zur Hauptamtlichkeit. Und meine Aufgabe ist es letztendlich so ein bisschen die Zügel da in der Hand zu behalten, insgesamt so ein bisschen zu organisieren, dass alle immer am gleichen Ende des Strickes auch ziehen, wenn es um irgendwelche Dinge geht. Das ist wichtig. Dann für mich persönlich auch der internationale Kontakt. Es gibt viele Fragen rund um die Paralympischen Spiele in Italien. Das fängt zum Beispiel an mit der Eröffnungsfeier, wo im Moment eigentlich nur 2 Athleten teilnehmen dürfen, sonst keiner. Das ist ganz neu und das ist natürlich eine internationale Frage auch, die wir da behandeln. Sind wir eigentlich damit einverstanden? Das sind wir eigentlich nicht. Wir sind schon der Meinung, dass das müsste etwas erweitert werden. Hintergrund dazu, man muss wissen, dass die Eröffnungsfeier in Verona stattfindet, in dieser berühmten Anlage dort. Und da natürlich relativ wenig Raum ist. So, deshalb will man nicht alle Mannschaften da in kompletter Stärke auflaufen lassen. Dann kommen kaum noch Zuschauer da rein. Aber wie gesagt, das ist sehr ungewöhnlich, weil die Eröffnungsfeier eigentlich speziell für die Athletinnen und Athleten, für die Neuen sowieso, aber auch für Etablierte eine unglaublich wichtige Geschichte ist und die da eigentlich das nicht missen wollen. Das ist ein Punkt zum Beispiel, der im Moment ansteht.
Bis wann wird da denn eine Entscheidung erwartet oder glauben Sie, dass da ein Protest erfolgreich sein könnte?
Ja gut, die Entscheidung ist momentan da, dass das so laufen soll und wir protestieren im Moment noch dagegen. Und wir hoffen, dass wir mit dem OK dann noch irgendwelche anderen Lösungen finden. Nochmal, aber das ist, es wird sicherlich keine einfache Lösung sein. Derweil, die Frage ist, wie viele da wirklich teilnehmen können, wollen, wie auch immer. Im Sommer ist es ein bisschen anders, weil da haben wir 14 Tage oder 12 Tage Wettkampf. Und da ist zumeist die Leichtathletik zum Beispiel am ersten Wettkampftag gar nicht gefragt. So dass man da ein bisschen was machen kann. Auch andere Sportarten, wie jetzt in Paris, die kamen zur Eröffnungsfeier, sind wieder nach Hause gefahren, weil da zum Beispiel Rudern erst in der zweiten Hälfte stattfand, Kanu in der ersten Hälfte. Das heißt, das funktioniert da im Sommer ein bisschen anders. Auch da übrigens haben wir ja nicht mehr die ganze Mannschaft, die da hinkommen kann zur Eröffnungsfeier. Im Sommer ist es auch so, dass die Sportlerinnen und Sportler zwar komplett teilnehmen können, aber bei den Betreuern eine Auswahl stattfinden muss. Ja, aber hier ist natürlich, also mit zwei Sportlern, das ist extrem. Ne? Einer trägt die Fahne und der andere, weiß ich nicht, läuft hinterher. Ich weiß nicht, wie das gehen soll.
Ja, eben, es ist schon sehr ungewöhnlich. Ja, es ist schon sehr ungewöhnlich. Sie haben Verona gerade angesprochen, Eröffnungsfeier am 6. März. Welche Aufgaben fallen bis dahin noch an? Also wie ist der Fahrplan bis dahin?
Gut, was die Zusammensetzung der Mannschaft angeht, geht es ja darum, dass sich möglichst viele Athletinnen und Athleten qualifizieren. Dort werden wir schon bald Slots bekommen von den internationalen Verbänden. Das ist in diesem Falle ja der Internationale Skiverband, Biathlon Union und Eishockey. Dann geht es darum, das mit den Trainern zu besprechen, vor allem vor dem Hintergrund auch der Betreuerquoten. Es gilt ja darum, das ganze Betreuerteam oder die Slots, die wir für Betreuer insgesamt haben, auch aufzuteilen. Die sind ja nicht nur alle unmittelbar bei der Mannschaft dran, die Betreuer, sondern da muss auch die Presse mit berücksichtigt werden, da muss die Mannschaftsleitung mit berücksichtigt werden und, und. Also das gilt es frühzeitig abzustimmen, wie das aussehen könnte. Das Ganze mündet dann letztendlich in eine Nominierungssitzung, die wird wahrscheinlich Anfang Februar stattfinden, möglichst dicht an den endgültigen Meldezeitraum ran, damit viele Athletinnen und Athleten die Chance haben, sich zu qualifizieren. Es gibt Qualifikationskriterien, die stehen auch schon, diese stehen feste. Wir werden vom Internationalen Verband, wie schon gesagt, Slots bekommen. Und dann haben wir natürlich solche sogenannte Grundsätze der Nominierung, wo Dinge drin stehen, was ist eine Voraussetzung, überhaupt nominiert zu werden, für Athletinnen wie auch für Betreuer. Das werden wir haben. Wir haben eine Nominierungskommission. Also das gilt es auch abzustimmen, vorzubereiten, diese Sitzung.
Das heißt aber, welchen Überblick haben Sie denn schon so über das deutsche Team? Also kann man dann schon ungefähr sagen, naja, es wird die und die Größe in etwa haben? Oder ist das alles wirklich was erst dann, naja, im neuen Jahr und dann final wirklich dann ja erst im Februar festgelegt werden kann?
Ja, wir rechnen mit so plus minus 40 Athletinnen und Athleten. Die Mannschaft wird deutlich größer sein als in China, hängt mit Eishockey zusammen, ganz klar, weil wir dort 15 Eishockeyplätze haben. Ich rechne persönlich so mit 7, 8 Plätzen im Alpinbereich, 3 Plätze im Snowboardbereich und nochmal so ja gut 10 Plätze im nordischen Bereich, Nordisch Biathlon, 10, 12 Plätze, so dass man so ungefähr auf 40 kommt. Kommen die Guides noch dazu, das sind 5, 6 Guides, die wir haben werden. Daraus entspricht, wird sich dann die Betreuerquote letztendlich entwickeln. Wenn wir mit 110% Betreuern rechnen, hätten 40 Athleten, kann man sich schnell ausrechnen, dass das so 44 Betreuerplätze ungefähr sind, sodass die Gesamtmannschaft letztendlich so 80 bis 90 Personen umfasst. Das ist für uns für den Winter eine große Mannschaft, muss ich sagen.
Wie ist die Lage so vor Ort? Worauf müssen sich die Sportlerinnen und Sportler gefasst machen? Worauf müssen sie sich einstellen?
Wir haben uns die Wettkampfstätten angeschaut und da machen wir uns die wenigsten Sorgen. Es sind etablierte Wettkampfstätten im Alpinbereich, im Snowboardbereich, im nordischen Bereich mit Val di Fiemme dort und auch Eishockey. Gut, das ist ein Eishockeyring und da kann man nicht viel verkehrt machen. Das ist dann so. Das macht uns die allerwenigsten Sorgen. Das funktioniert. Da sind wir uns sicher. Da sind auch kompetente Leute, die da als Venue-Manager, wie das so schön heißt, agieren. Mit denen haben wir auch Kontakt. Und das wird funktionieren, wenn das Wetter mitspielt, noch umso mehr. Also da machen wir uns gar keine Gedanken drüber. Das funktioniert.
Jetzt sind das ja so mal erstmal rausgepickt, zumindest die, wo die Athletinnen und Athleten dabei sind, die wir begleiten, nämlich Mailand Eishockey, Cortina d'Ampezzo Ski Alpin und Tesero die Biathlon Langlaufstrecken.
Ja.
Sehr weit auseinander. Also ich glaube, Mailand nach Cortina d'Ampezzo sind um die 400 Kilometer. Das ist nichts, wo man mal eben den anderen besucht und sich da mal ja, kurz anfeuern kann oder zusammen irgendwie den Sport erlebt. Wie schafft man es, dass da so ein Teamgedanke naja, so richtig aufkommt, wenn man sich da eigentlich gar nicht richtig sieht vor Ort?
Also den Teamgedanke, den können wir fast nur schriftlich verfassen. Also ich finde das auch sehr, sehr schade, dass ich diesmal extrem, muss man sagen, von den Entfernungen her. Also 5 Stunden habe ich hier stehen, Mailand Cortina zum Beispiel. Weil man muss ja fast über Rimini unten fahren, wenn man mit dem Auto fährt. Also das hatten wir, glaube ich, noch nie, wenn ich mich entsinnen kann. Das war immer dichter, selbst damals Turin. Das heißt, in Konsequenz, wir haben uns ja mehrfach darüber unterhalten, wir werden die Eishockeyspieler bei den Schneesportlern nicht sehen. Und umgekehrt auch nicht. Das ist eigentlich nicht möglich, weil unsere Schneesportler ja eigentlich auch jeden Tag Wettkampf haben. Also von daher wird das einfach nicht funktionieren und wird zu aufwendig sein. Das ist sehr schade, vor allen Dingen, wenn ich an das Deutsche Haus denke, was in Cortina sein wird, dass wir dort die Eishockeyspieler gar nicht sehen werden. Wir haben übrigens auch keine Übernachtungsmöglichkeiten vor Ort für die. Was in der Vergangenheit eigentlich auch immer der Fall war, weil zumindest Abschlussfeier bestand die Möglichkeit, dass sie kommen. Und selbst die Nordischen, auch das ist für das Deutsche Haus schwierig, sagen wir mal, das hinzukriegen. Das hilft natürlich überhaupt nicht, einen gemeinsamen Mannschaftsgedanken aufzubauen, wie wir es bei vergangenen Spielen hatten. Aber hier geht das jetzt gar nicht. Also deshalb, es ist sehr, sehr schade. Wir werden versuchen, dort vielleicht was zu machen, dass wir wenigstens einen Abend mal finden, wo man sich dann im Deutschen Haus trifft. Aber das hängt von dem letztendlichen Wettkampfplan ab, weil wir sind im Leistungssport und da bestimmt der Sport, wie das Umfeld sich zu verhalten hat. Ne?
Für alle, die es nicht kennen, das Deutsche Haus ist ja immer der Ort, wo dann auch die Medaillen gefeiert werden und wo immer, ich sag mal, die Stimmung ausgelassener ist, wo man sich treffen kann, wo man sich austauschen kann. Und sollte es dann zu dem nicht eingeplanten, aber vielleicht ja schönen Zwischenfall kommen, dass die Para-Eishockey-Nationalmannschaft eine Medaille holt, dann müssen sie sonst einen Bus chartern, müssen hinfahren, durchfeiern, morgens wieder zurück, wenn sie dann irgendwo übernachten.
Wie auch immer, ja, also sollte das passieren, was
dann wird alles möglich gemacht.
Relativ unwahrscheinlich ist, ohne den Eishockeyspielern zu nahe treten zu wollen, aber ich glaube, die Qualifikation, das ist das erste Highlight. Und alles ist jetzt Bonus, was jetzt noch kommt.
Ja. Aber apropos Deutsches Haus, also wenn wir jetzt nochmal den Blick ins letzte Jahr nehmen, da war das doch sehr stimmungsvoll in Paris. Und ja, dann hoffen wir doch mal, dass das mit Blick auf, ob jetzt Medaillen oder einfach die Stimmung, auch im nächsten Jahr wieder so sein wird. Wer da wissen will, wie das mal so aussieht oder was da los ist, bei Instagram wurden da, glaube ich, immer oder bei Social Media allgemein immer ab und zu ein paar Clips hochgeladen. Also da gerne nochmal reingucken. Wir nehmen nochmal kurz so ein bisschen den Schritt zurück. Jetzt waren wir ja sehr nah dran an den Wettkampfstätten, am Team. Und nochmal allgemein die Frage, welchen Unterschied würden Sie jetzt so rausfiltern, macht so eine Durchführung jetzt in Europa aus im Vergleich zu jetzt Asien vorher? Machen Sie da einen großen Unterschied fest? Also Stichwort Fans, vielleicht Anreise. Oder glauben Sie, dass das jetzt da eher durch diese Weite, ich sag mal durch diese Distanzen, doch eher wieder schwieriger wird?
Nein, wir rechnen mit vielen Zuschauern, weil unsere Wintersportlerinnen und Sportler, speziell die bekannteren Namen, natürlich auch neben ihren Familien große Fangruppen inzwischen haben. Und die haben es natürlich jetzt viel einfacher hinzukommen. Beim letzten Mal war noch Corona, das nach China zu kommen, das war ja hochkompliziert. Da konnte man als Fan ja eigentlich gar nicht hinfahren. Also das fiel ja komplett aus. Pyeongchang vorher war auch natürlich weit weg. Ja, da waren noch ein paar Leute, aber jetzt rechnen wir natürlich mit großen Gruppen von Zuschauern, die hinkommen. Daneben natürlich die Politik, die es auch nicht so weit hat. In China war ein Staatssekretär aus dem Verteidigungsministerium, das war die gesamte Bundesregierung, die da sein konnte. Mehr war nicht da, aber jetzt werden sie natürlich alle kommen wollen. Ja, und ich sagte am Anfang schon, dadurch, dass wir jetzt den Sport im Kanzleramt ressortiert haben, gibt es da jetzt schon drei Menschen auf Ministerebene, die da gerne hinkommen würden. Der Innenminister, weiterhin für den Spitzensport zuständig, Verteidigungsminister, traditionell im Wintersport extrem aktiv. Der Finanzminister habe ich noch nicht gehört, obwohl er das Zoll-Ski-Team finanziert. Und die Frau Schenderlein als Staatsministerin für Sport. Also das bringt natürlich interessante Herausforderungen für den Verband mit, denn so viele Akkreditierungen haben wir gar nicht. Mal schauen, wie wir das am Ende hinkriegen. Neben der Begleitmusik, soweit ich weiß, will der Bundespräsident zu den Paralympics kommen, wie auch der Bundeskanzler. Auch das sind natürlich sehr hochrangige Besuche und die kommen ja nicht alleine dann. Die kommen ja mit Begleitung, mit Anhang. Das sind also große Herausforderungen, die wir da haben. Und aber wir freuen uns natürlich, das ist eine große Wertschätzung für uns, für den paralympischen Sport, für die Athletinnen und Athleten und letztendlich auch für den Verband, das muss man einfach so sehen.
Herr Quade, vielen Dank für Ihre Zeit und viel Erfolg bitte. Bei der weiteren Vorbereitung und dann natürlich auch bei den Paralympics.
Ja, und ganz herzlichen Dank für Ihr Engagement mit diesem Podcast.
Ja, sehr gern.
Danke, ne? Man hört sich.
Man hört sich.
Ciao, ciao.
Tschüss. Mailand und Cortina vor Augen, aber den Saisonstart vor der Brust und vor allem noch Details zu klären, manchmal sogar ganz technische, wie bei Christian Schmid.
Ja, wir haben ja noch ein bisschen was, ein paar Ideen gehabt, die wir schon ein bisschen ausprobieren konnten, gerade hinsichtlich der Stellung beim Snowboard. Das konnten wir jetzt noch einmal testen in der letzten Saison, beim letzten Abschlusstraining. Und da machen wir jetzt natürlich jetzt, und wenn wir auf den Schnee kommen, weiter. Es hat sich erstmal gut angefühlt, diese Veränderungen, aber das wird sich jetzt zeigen, ob es was taugt. Genau.
Bei Annalena Forster kommt es jetzt auf ganz bestimmte andere Punkte an.
Jetzt kommt es halt darauf an, dass wir jeden Tag nutzen, den wir Skifahren gehen können, weil man nie weiß, wie viele Skitage wir tatsächlich noch haben bis zu den Spielen, weil wir so von Wetter abhängig sind und es dann auch gut sein kann, dass dann einfach mal ein paar Skitage ausfallen. Ja, von dem her heißt es jetzt einfach wirklich fokussiert arbeiten, die Tage nutzen, ja, das Beste rausholen und da einfach konsequent auch weiterhin bleiben, nicht nur im Skitraining, sondern auch im Athletiktraining. Aber das fällt einem, finde ich, dann jetzt auch nicht so schwer, weil man ja ein klares Ziel auch vor Augen hat mit den Spielen.
Für Lynn Katzmeier heißt es auch, erstmal wieder reinkommen. Nach Krankheit und schwieriger persönlicher Situation in der letzten Saison hat sie nicht alle Wettkämpfe absolvieren können. Das soll jetzt wieder anders sein.
Aus der letzten Saison, die ja doch dann anders gelaufen ist als geplant, nehme ich auf jeden Fall mit, dass wenn man, ich sag mal, auch scheinbar kein Licht am Ende vom Tunnel sieht, dass es irgendwie nur eine Phase ist quasi, die dann auch vorübergeht. Und ja, dass wenn man sich da irgendwie, wenn man versucht, sich noch so positive Dinge beizubehalten oder sich dann, ja, ich sag mal, wenn es vielleicht auch im Sport nicht so läuft, einfach an anderen Sachen freuen kann oder auch andere Sachen hat, die einen aufbauen können, dass man dann auch durch so eine Phase ja irgendwie durchkommt und ja eben gerade dieses, dass quasi nichts von Dauer ist. Also ich glaube, da gibt es auch einen Spruch dazu von Charlie Chaplin, irgendwie nichts ist von Dauer auf dieser Welt, nicht mal unsere Sorgen. Und ja, das passt total dazu. Also das nehme ich damit, dass auch wenn es scheinbar im Moment gerade schlecht läuft, dass es irgendwie trotzdem auch immer wieder gute Zeiten gibt.
Ja, was soll man da noch hinzufügen? Sehr weise Worte von Lynn Katzmeier. Eishockey-Goalie Simon Kunst hält das Ticket für Mailand nach der erfolgreichen WM ja schon in der Hand. Und da muss man sich ein paar Monate vor den Paralympics auch einmal mit ganz anderen Dingen beschäftigen.
Es gibt super viele Nachfragen aus dem Freunden- und Bekanntenkreis. Leider steht ja aber der Spielplan noch nicht fest. Man kann zwar Tickets kaufen und das soll uns auch ein kleines Kontingent zur Verfügung gestellt werden. Wir wissen allerdings noch nicht, wie viel das für uns als Mannschaft ist und somit auch nicht, wie viel das pro Spieler ist, sodass ich eher meinen Freunden empfohlen habe, sich da privat drum zu kümmern. Die Tickets für die Paralympics sind ja jetzt auch eher erschwinglich, wenn man das gerade mit den Preisen von den Olympischen Spielen vergleicht. Ich weiß, dass mein Vater das zumindest für die Familie organisiert und der hat da das übernommen. Sobald ich was weiß, werde ich den mit Infos versorgen und der wird auf jeden Fall die Familie ja organisatorisch zumindest nach Mailand bringen, was Unterkunft und Tickets angeht. Da bin ich zumindest schon mal guter Dinge, da muss ich mich darum eigentlich nicht groß kümmern, außer ihm dann zu sagen, sobald da bei uns irgendwelche Infos da sind bezüglich des Spielplans. Und die 20 Euro pro Ticket sind dann auf jeden Fall nicht das Problem.
Ein halbes Jahr bis Mailand Cortina. Unsere fünf haben uns nochmal verraten, wie präsent die Spiele für sie aktuell im Alltag sind.
Also die Paralympics sind auf jeden Fall jetzt schon ziemlich präsent im Alltag. Das dauert dann echt nicht mehr lang, bis die Paralympics halt sind und die Zeit verfliegt dann halt auch. Und ja, deshalb ist es schon wichtig, dass die jetzt sehr präsent sind und dass man sich auch mental schon mal ein bisschen darauf einstellt.
Klar, Mailand Cortina ist schon im Kopf, kommt man nicht drum rum. Auch deshalb, weil es natürlich so nah ist an meinem Wohnort, dass also auch Freunde und Familie es erleben wollen und sich da auch schon mit Karten eingedeckt haben und auch schon Übernachtung gebucht haben. Somit kommt man auch privat eh nicht drum rum.
Also ich sag mal, Mailand ist immer so im Hinterkopf, würde ich sagen. Und klar, es rutscht dann gerade so, wenn man ja über Training und so spricht, Trainingsplanung, dann ist natürlich immer schon so das Ding, dass alles auf Mailand ausgerichtet wird. Also ich würde sagen, es ist schon, ja, schon relativ präsent. Man merkt einfach, dass das nochmal so da ein anderer Fokus dieses Jahr drauf liegt und schon irgendwie bei jedem so im Kopf drin ist.
Ja, die Paralympischen Spiele Mailand Cortina sind noch nicht besonders präsent. Ja, ist einfach noch sehr lange hin ist. Bis dahin sind noch viele Trainingslager, viele Trainingseinheiten zu absolvieren und da organisatorischer das eine oder andere zu erledigen ist vorher, verschwende ich da eigentlich noch gar keine Gedanken dran.
Ja, die Paralympics sind jetzt natürlich schon präsent im Alltag oder werden auch immer präsenter. Es kommen mehr Termine, die sich um die Spiele drehen. Und klar, auch im Bekannten-, Verwandten-, Freundeskreis ist es natürlich immer wieder Thema. Einige haben ja auch schon ihre Reise gebucht. Jetzt muss ich mich nur noch qualifizieren. Ich bin hyped, die Leute um mich rum sind hyped. Von dem her ist es natürlich schon immer wieder Thema. Ja, definitiv.
Ja, bei allen ist es irgendwie im Kopf, bei der einen oder anderen Person mehr oder weniger präsent. Wir wünschen natürlich allen einen guten Saisonstart. Das gilt auch für die Athletinnen und Athleten vom Team Deutschland. Auch da geht's in die Wintersaison und in unserem Partner-Podcast sind in der nächsten Folge Eisschnellläuferin Michelle Uhrig und Benny Kapp aus dem Curling zu Gast. Also auch da unbedingt mal abonnieren und reinhören. Im Wechsel mit uns gibt es da alles Wichtige aus dem olympischen Bereich mit Blick auf Mailand und Cortina. Soweit also von uns. Wir freuen uns auf die nächste Folge im Oktober. Abonniert gerne und verpasst keinen Schritt unserer fünf auf dem Weg nach Mailand Cortina. Ich bin Philipp Bickmann, schnalle mir jetzt mal, naja, sagen wir mal zumindest gedanklich, die Ski unter und mach das Mikro aus. Tschüss und ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.